From lengthening mascara to smoky eyes, complete your fall look with Thrive Cosmetics. Go to thrivecosmetics.com/cozy for an exclusive offer of 20% off your first order. That's Thrive, CAUSEMETICS.com/cozy. Hey,
einmal Schalke, immer Schalke. Schon nach wenigen Monaten habe ich diesen Verein lieben gelernt. Wir wollen den maximalen Erfolg. Angst kenne ich nicht. Mein Leben als Flüchtlingskind hat mich abgehärtet, aber auch demütig gemacht. Heute verrate ich euch, wie schwer das Leben in einem fremden Land, fernab von der zerbombten Heimat war und wie rasant sich mein Trainerleben entwickelt hat. Ich bin Miron Muslic. Heute erzähle ich euch meine Geschichte.
Miron, herzlich willkommen bei meiner Geschichte. Ich freue mich sehr. Das ist schon ein außergewöhnlicher Ort, so wenn das Stadion so leer ist. Was geht dir als erstes durch den Kopf, wenn du hier stehst?
Ricardo, grüße dich. Es ist mir eine unglaubliche Ehre. Immer wieder das gleiche Gefühl. Unglauben fast. Eine große Ehre, unglaublich privilegiert. Das ist unser Wohnzimmer, das ist mein Wohnzimmer. Und so nach 7 Monaten habe ich mich zwar eingewöhnt und eingelebt, aber immer wieder aufs Neue, wenn ich die Arena betrete. Wie schön es ist, wie wunderbar es ist und ja, welche Fußballfeste mittlerweile wir hier gemeinsam feiern.
Ab wann wurde es denn dein Wohnzimmer?
Ab dem Hertha-Spiel. Wir hatten ja auch den Schalke-Tag mit über 80.000 Leuten und auch ein Testspiel hier vor knapp, ich glaube 50.000 gegen den FC Sevilla. Und das war schon der erste Vorgeschmack. Und alle haben mir aber schon gesagt, die schon länger in diesem wunderbaren Verein sind, Miron, das ist noch gar nichts, weil es gab ja keine aktive Fanstimmung. Und das richtige Schalke wirst du dann kennenlernen im ersten Heimspiel gegen die Hertha. Und das sollte ich dann natürlich komplett tun. Aber ich habe den ersten Schritt da rausgemacht. Ist nicht einfach. Man braucht viel Courage, um da rauszugehen. Aber es hat sich gut angefühlt, es hat sich richtig angefühlt. Es hat sofort was gemacht und einen Klick gemacht. Und ich werde das erste Spiel gegen Hertha niemals vergessen. Diese Intensität, diese Lautstärke, diese Wucht. Und dann habe ich gewusst, okay, das muss ein Riesenvorteil werden für uns.
Dann besprechen wir den Rest drin.
Gerne.
Innen auch dein zweites Wohnzimmer, die Kabine, ne, mit den Spielern. Du hast ja eben gesagt, als du das erste Mal dann hier reingelaufen bist. Was macht denn eigentlich hier dieser Spielertunnel? Das ist ja auch dunkel, die schwarzen Wände. Was macht denn das mit einem, wenn man da dann durchläuft und dann schon hier die Zuschauer krölen hört?
Das zeigt nochmal die Geschichte und nimmt uns so zurück, was dieser Verein ist. Wer dieser Verein ist und wer diesen Verein gegründet hat, wer diesen Verein erbaut hat. Und es ist einzigartig und wir sind jedes Mal aufs Neue erstaunt. Und das merkt man auch bei jeder gegnerischen Mannschaft. Jede Mannschaft, die hierher kommt, schaut sich das an. Die gegnerischen Spieler holen die Handys raus, machen Fotos, machen Videos, senden es dann weiter. Also schon einzigartig.
Was war denn, Miron, vielleicht, wenn wir jetzt hier auch in der Kabine dann sind, der bedeutsamste Moment hier in der Kabine für dich?
Wir haben viele solche Momente. Ich möchte jetzt nicht sagen, der bedeutsame Moment, aber das ist einfach nochmal eine Möglichkeit im Spiel, die Jungs nochmal die letzte Aufgabe zu geben.
Ja.
Und auch für uns, ich finde, als Trainer der größte Impact nochmal in der Halbzeit. Aber das gehört klar den Jungs. Da laufen wir nicht als Trainer hier und wir haben ja auch eine große Staff. Da laufen wir nicht nochmal eine halbe Stunde vorm Anpfiff und das. Wenn du das nicht in der Woche schon vorbereitet hast, dann ist es zu spät, glaub mir. Und was wir dann versuchen auch und was wir dann noch machen, diesen Informations-Overload. Die Spieler müssen ja so viel schon mitnehmen.
Ja.
Wie gehen wir es an? Was macht der Gegner? Was mache ich in der Spielphase? Was mache ich bei den Standardsituationen? Also wir geben schon einiges mit durch die Woche. Und dann müssen wir sie, glaube ich, schon auch ein Stück weit auch in Ruhe lassen. Ich sage das immer wieder gerne, it's a player's game. Es gehört ihnen. Sondern wir kommen nur mit Lösungen. Und ich glaube, das funktioniert gut.
Offensichtlich. Das funktioniert sogar sehr gut. Dann würde ich sagen, setzen wir uns hin und besprechen deine Geschichte. Miron, dann schauen wir doch jetzt mal einige Jahre zurück. 1992, da warst du 9 Jahre alt und musstest mit deinen Eltern und deiner jüngeren Schwester praktisch über Nacht Bosnien verlassen aufgrund des Krieges. Welche Erinnerungen hast du an diese Tage?
Ich habe grundsätzlich wunderschöne Erinnerungen an Bosnien und an meine Kindheit, an die Heimat. Ich war ein glücklicher Junge mit 9 Jahren. Ich hatte alles in meinem Leben. Wir hatten ein Haus, einen Garten. Ich hatte zu meinem 8. Geburtstag ein BMX bekommen. Habe mich gefühlt wie der König von Bihać. Hatte nie das Gefühl gehabt, uns fehlt irgendetwas. Ich war 9 Jahre alt. Man denkt nicht zu viel nach. Man weiß, was man hat und man ist glücklich. Und ich hatte eine wunderschöne Kindheit. Und dann mussten wir, so wie 100.000 andere Bosnier, die das gleiche Schicksal teilen, über Nacht wurden wir zu Flüchtlingen. Und dann ist es natürlich ein drastischer Einschnitt ins Leben.
Was nimmt man denn mit in so einem Moment?
Nicht mein BMX. Ja. Und das hat mir, glaube ich, das Herz gebrochen.
Das glaube ich.
Ja, das hat mir, glaube ich, das Herz gebrochen. In Wahrheit das, was man in den Händen tragen kann. Man löst sich von allem. Und das haben meine Eltern so gemacht. Und wir sind dann, ja, so wie viele andere, ja, zu Flüchtlingen geworden. Und wir haben dann eine neue Heimat in Österreich gefunden. Mhm. Aber so die ersten Hindernisse kamen dann mit, ja, du bist Flüchtling, du hast das Minimum. Ja, ich werde es nie vergessen, unser Zimmer, das Personalzimmer vom Hotel Pfandler, war nicht viel größer wie dieser Raum, wo wir jetzt sitzen.
Da, wo ich zu viert dann gelebt habe.
Genau, in diesem Zimmer hatten wir ein Bett, einen Schrank und ein Waschbecken. So nur ein Waschbecken.
Keine Toilette?
Nein, so wie wir haben die Toilette geteilt mit sehr, sehr vielen anderen Menschen. So, wenn meine Schwester und ich auf die Toilette mussten, musste meine Mama noch putzen gehen vorher und sauber machen. Wenn wir uns dann baden wollten, war das Gleiche. Und wir waren zu viert, mein Vater, meine Mama, meine Schwester und ich. Und jemals abwechselnd hat entweder Papa oder Mama auf dem Boden geschlafen, weil es einfach keinen Platz gab. Und dann merkt man schon den Unterschied zwischen der Idylle zu Hause, Haus, Garten, Freiheit, Luxus, eigenes Bett, eigene Küche, eigenes Bad. So Dinge, die für uns natürlich selbstverständlich sind und die auch selbstverständlich sein sollen für jeden Menschen, waren auf einmal nicht mehr da. Und deswegen sage ich, es prägt die unmittelbare Gegenwart, aber es prägt und es bleibt im Herzen und auf der Seele auch für die Zukunft.
Wie hat dich das denn verändert?
Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Das hat mich dann später verändert. Weil als Kind du immer wieder das Gute siehst, das Positive. Wir konnten dann, wir haben Gott sei Dank da nur in diesem Zimmer geschlafen. Wir sind dann mit Sonnenaufgang schnell gefrühstückt und dann sind Marinello und ich raus. Wir haben gespielt, wir waren auf Spielplätzen. War ja noch alles heil für uns. Aber dann im Nachhinein, wenn man das dann... Deswegen macht es was mit mir hier, wenn ich jetzt über das nachdenke, weil ich diese Metaphern im Kopf habe. Ich habe dieses Zimmer im Kopf, ich habe diese Toilette draußen im Kopf. Es hält mich mit beiden Füßen am Boden.
Das glaube ich. Wie lange hat es denn gebraucht, bis die Sprache dann da war, bis man zumindest das Gefühl hatte, ich gehöre dazu?
Also relativ schnell mit der Sprache, weil es geht ja bei den Kindern, ja, bam. Das merke ich bei meinen Kindern, die schon im Alter von 7, 8 Jahren schon dreisprachig unterwegs waren. Und das ist uns sehr, sehr schnell geglückt, weil du bist ja trotzdem am Platz mit den Kindern, am Spielplatz. Man kommuniziert ja trotzdem, man lernt die Dinge sehr schnell kennen. Und wir haben natürlich auch in der Schule den nächsten Entwicklungsschritt genommen, was die Sprache betrifft, mit zusätzlichem Förderunterricht. Das waren alle Dinge, die diesen Prozess beschleunigt haben. Und dann, wenn man die Sprache kennt, macht es einfach, ja, einfacher, sich zu, ja, in dieser Gruppe zu finden.
Wenn wir jetzt mal den Schwenk auf den Fußball machen, war oder inwiefern war der Fußball auch in dieser Zeit ein Anker für dich?
Fußball ist einfach. Da brauchst du, ich habe es mal zu den Kollegen in England auch gesagt, da interessiert es niemanden, ob Papa Servierkellner ist und Mama Putzdame im Hotel. Da interessiert doch niemanden dein Flüchtlingsstatus oder der Reisepass. Du gehst raus und du spielst Fußball mit Gleichaltrigen. Und es ist wurscht. Du spielst Fußball mit Jungs, die schon 5, 6, 7 Jahre älter sind. Und es ist komplett egal. Diese Macht, die der Fußball hat, ist eine unglaubliche. Fußball verbindet. Mhm. Und Fußball war für mich nicht nur Anker, der mich irgendwo festhält, sondern auch dieser Bezugspunkt, diese Verbindung, diese Annäherung. Und auf dem Fußballplatz konnte man sich immer beweisen. Und ich wollte mich immer beweisen.
Und du hast dich ja dann auch sehr bewiesen, hast dann auch in der Bundesliga gespielt. Auch aufgrund jetzt deiner Biografie. War dann relativ schnell für dich klar, du musstest ja auch als Kind stark sein. Du warst sicherlich auch für deine Schwester stark. Ich möchte Trainer werden.
Ich habe mit 23, 24 Jahren gemeinsam eine Entscheidung getroffen mit meiner Frau in Sada. Benjamin war schon da. Und zu dem Zeitpunkt war ich Fußballprofi in der zweiten österreichischen Bundesliga. Und ich war auf dem Papier Fußballprofi. Aber ich hatte ein Gehalt, es hat nicht mal gereicht für die Miete. Und dann mit der Verantwortung einer Ehe, mit der Verantwortung eines gemeinsamen Kindes, stand ich auf einmal vor einer Entscheidung mit 22, 23 Jahren, ja, chase the dream, so den eigenen Traum nachlaufen von Fußballprofi, aber mit welcher Konsequenz für meine junge, kleine Familie und absolut ohne finanziellen Benefit. Es war irgendwie so ein Minusgeschäft. Wir hatten absolut nichts davon. Und dann haben wir eine klare Entscheidung auch getroffen, dass ich diesen Traum vom Profi, der nicht immer auch ein Traum ist, sondern es ist relativ rasch, ja, möchte nicht sagen ein Albtraum, aber schon auch negative Konsequenzen noch haben kann, dass ich da einen sauberen Cut mache und sage, okay, selbstverständlich, ich liebe den Fußball, ich bleibe Fußballer im Amateurbereich, auf Regionalliga-Level, Drittliga-Level, Viertliga-Level, wo man nebenbei ein bisschen Taschengeld auch verdienen kann, gar nicht so schlecht, aber such mir eine ordentliche Arbeit, wo jedes Monat regelmäßig das Gehalt auch reinkommt. Und im Nachhinein war das die richtige Entscheidung und ich bin froh, dass ich das so gemacht habe.
Ja, ich meine, am 30.06.2020 warst du noch U15-Trainer beim SV Ried. Jetzt sitzen wir bei einem der tollsten und großartigsten Vereine in Deutschland. Musst du dich manchmal selbst besinnen, wie schnell das alles ging?
Ja. Ja. Und das ist aber die Magie vom Fußball, dass dieses Geschäft den Zauber einfach hat, Dinge zu ermöglichen. Und ich war heute vor 5 Jahren Cheftrainer der U15 Akademie Ried und ich war der glücklichste Trainer auf der Welt. 5 Jahre später bin ich jetzt Cheftrainer von Schalke 04 und ich bin immer noch der glücklichste Mensch auf der Welt. Es hat sich für mich nicht verändert, was meinen Zustand betrifft, was mein Ich. Ich ermesse mein Glück nicht auf Niveau, bin ich gerade Bundesliga, zweite Liga, Regionalliga, U15. Sondern ganz andere Sachen. Und ich war vor 5 Jahren der Glücklichste. Ich bin heute immer noch der Glücklichste. Aber in der Zwischenzeit merkt man schon, welche Schritte man macht. Auf den Telefonen poppt ja manchmal auf, heute vor einem Jahr, heute vor 3 Jahren. Und dann kommen diese Bilder. Und dann muss man sich schon kneifen. Aber ich finde, eine Stärke von mir ist schon, dass ich die Gabe habe und auch die Kraft, und den Mut schon zu unterscheiden zwischen der Bubble Fußball und dem echten Leben. Und vor 5 Jahren Akademie Ried war es irgendwie noch echtes Leben. Heute, 5 Jahre später, ist viel davon in dieser Bubble. Aber Gott sei Dank kann ich das differenzieren und es macht nicht allzu sehr mit mir.
Ja. Es gab ja dann tatsächlich einige Schritte in deiner Trainerkarriere, die dazu geführt haben, dass wir jetzt gemeinsam hier sitzen. Denn du bist dann in die zweite österreichische Liga gewechselt, wo dir viele auch gesagt haben, das kannst du nicht machen. Ne? Viele Ausländer, unterschiedliche Nationen, die ja da erstmal zusammenpassen müssen. Du hast es hinbekommen. Ihr habt dann furios aufgespielt, sodass dann der SV Ried, wo du da noch U15-Trainer warst, dich dann zum Cheftrainer in der Bundesliga gemacht haben.
Aus der U15-Akademiebereich. Und ich hatte schon eine gute Reputation in Österreich. Das ist ein Trainer, der hat eine klare Idee und der kann Spieler entwickeln. Und dann machst du etwas sehr, sehr Ungewöhnliches für den österreichischen Weg, für den österreichischen Trainerweg. Du gehst aus der Akademie, Komfortzone, super geschützt, in die zweite österreichische Bundesliga, Wildnis. Und du gehst zum FAC, Low-Budget-Team. Und du hast da Bubalovic, Bezirevic, Sahanek, Krasnici, Jurdik. Du hast die ganzen Gangster vom 21. Bezirk in der Kabine. Und alle haben mir gesagt, Miro, das kannst du nicht machen. Geh da nicht hin, da verbrennst du dich. Und nach gefühlt 5 Tagen habe ich die Jungs in einer kleinen Tasche gehabt und wir haben gemeinsam als Team aufgetreten. Wir sind gemeinsam als Team aufgetreten. Wir haben Dinge erreicht. Und dann machen wir das richtig gut. Sodass der Bundesligist und mein Heimatverein, bei dem ich davor 5, 6 Jahre als Trainer tätig war, jede Akademie-Mannschaft trainiert habe, U15, U16, U18, die zweite Mannschaft, Co-Trainer der ersten Mannschaft. Und alles geht sehr schnell. Und meine Entwicklung als Trainer geht wie eine Rakete. Ich schaffe alle Akademie-Mannschaften und wir performen, wir gewinnen Spiele. Ich gehe in die zweite Liga, wir performen, wir gewinnen Spiele. Ja, also Bundesliga ganz easy, ganz leicht. Und dann kommt die wichtigste Zeit in meiner Karriere, die prägendste Zeit in meiner Karriere. Ich komme als 36-Jähriger, no name. Natürlich haben mich die Leute in Ried gekannt, ich habe da 5, 6 Jahre gearbeitet, aber no name auf dem österreichischen Bundesligamarkt. Komme in die Bundesliga und hole in den ersten 10 Spielen keinen Sieg. Mhm. Alles, was davor glatt und so gegangen ist, dreht sich, läuft schief. Wir haben vorher gesprochen über Timing. Alles, was ich vorher gemacht habe, funktioniert nicht mehr. Und dieses Scheitern nach 10 Spielen, kommt der Verein zum Schluss gemeinsam mit mir, dass es nicht weitergeht. Wenn wir weiterhin so performen, steigen wir aus der Bundesliga ab und jeder Verein auf dieser Welt zieht die Notbremse, absolut berechtigt, wenn ein Trainer nicht liefert. Kommt dann der wichtigste Moment in meinem Leben, das Scheitern, auf dem Boden liegen. Aber Gott sei Dank war ich das, als Trainer ist das erste Mal, aber als Mensch 100-mal in dieser Position. Mhm. 100-mal in dieser Position, abgegrenzt, abgestoßen, auf die Seite, richtig am Boden. Und ich habe dann für mich persönlich die größte Stärke aus dieser Niederlage, aus diesem Scheitern. Und ich bin, wenn du 10 Spiele nicht gewinnst, da brauchst du dir nichts schönreden. Du bist als Trainer gescheitert. Habe dann die größte Stärke daraus gezogen. Galt als Trainer in Fußball Österreich verbrannt, ist man ja, wenn man 10 Spiele nicht gewinnt. Vor allem als junger Trainer. Und Stärke, 100-prozentig, aber auch bodenlos gefallen. Weil ich war es gewohnt, die letzten 5, 6 Jahre tagtäglich mit den Jungs zu arbeiten, unabhängig vom U15 oder Kampfmannschaftsniveau. Und dann hast du nichts mehr. Und du weißt aber genau, dass deine Chancen nochmal oder die Möglichkeit, nochmal eine zweite Chance in Österreich zu bekommen, gleich null ist. Und dann ist es schon eine Phase, die etwas mit einem macht. Aber ich habe gewusst, es wird noch eine Chance geben. Nicht nur im Fußball, so ist es auch im Leben. Man bekommt immer nochmal eine Chance. Und ich habe diese Chance dann, glaube ich, 6 oder 7 Monate später bekommen in Belgien. Und war dann insgesamt 3,5 Jahre in Belgien, 2,5 Jahre als Cheftrainer. Habe die Mannschaft dann am Tabellenende übernommen, die Mannschaft dann nach 10 Spieltagen, die Mannschaft dann am Ende der Saison auf Platz 6, die Saison drauf auf Platz 4, danach das erste Mal in der Geschichte von Cercle Brugge für Europa qualifiziert, für die Gruppenphase, sogar für die K.O.-Phase. Und dann kam Championship.
Plymouth, das war damals zweite Liga, ein Verein, der wirklich komplett am Boden lag, aber da war ein Trainer, der hieß Wayne Rooney. Und das gab dann natürlich einen medialen Aufschlag.
Wenn Rooney nicht der Trainer, wäre das medial komplett untergegangen. Erstens kennt kein Mensch Plymouth Argyle. Und zweitens interessiert sich kein Mensch für Miron Mustic, der von Cercle Brugge, den weit auch keiner kennt, die graue Maus in Belgien, zu Plymouth Argyle wechselt. Aber dadurch, dass ein Weltstar des Fußball drüben Trainer war, hat das ja Staub aufgewirbelt medial. Und dann habe ich eine Mannschaft übernommen im, glaube ich, 5. 6. Jänner, die 4 Monate ohne Sieg war in der Championship, die de facto tot war sportlich. Und dann haben wir nochmal eine Aufholjagd gestartet mit insgesamt, glaube ich, im Durchschnitt 1,3 Punkten pro Spiel in einer Liga, die sehr, sehr ähnlich zu der zweiten deutschen Bundesliga ist, vielleicht sogar more competitive, noch, wir sagen in gut Deutsch und Österreich, zach, so richtig, richtig zach. Und dann nochmal im Schnitt 1,3 Punkte geholt. Jetzt bei den 22, 23 Spielen, glaube ich, haben wir beendet dann die Saison als Zehnter. Und zum Schluss sind uns einfach die Spiele ausgegangen. Und in der Zwischenzeit hatten wir aber, ja, Liverpool. Und das gab auch nochmal, ja, wenn die mediale Aufmerksamkeit war mit dem Trainerwechsel Rooney auf Muslic, die war da, aber nicht so groß, war das natürlich ein Dammbruch. Mhm. Und das Spiel im FA Cup gegen Liverpool.
Ich meine, zu dem Zeitpunkt hatte Liverpool die Premier League dominiert und die Champions League.
Ungeschlagen.
Ja, und die Champions League übrigens auch. War aber die Zeit, war das so dein Durchbruch als gestandener Trainer?
Ja, vor allem wenn man die Vorbedingungen kennt und wenn man dann die Bedingungen kennt, die die Championship bietet. Super competitive, jedes Spiel on the edge, jedes Spiel, du musst auf 100% sein. Und wir das aber geschafft haben mit einer Mannschaft, die keiner auf dem Zettel gehabt habe. Mit einer Klarheit und mit einer Idee und mit einer Überzeugung. Und dann hat man mich, glaube ich, dann ja auf dem einen oder anderen Zettel auch in England gehabt.
Und auch auf dem Zettel in Deutschland. Erinnerst du dich noch an die erste Kontaktaufnahme von Schalke 04?
Ja, ich erinnere mich sehr, sehr gut an die erste Kontaktaufnahme mit Schalke 04. Die war dann mein Agent, Elvis Paschanovic, hat mich dann kontaktiert und er kontaktiert mich nur bei wichtigen Sachen. Der lässt mich da komplett in Ruhe, der lässt mich meine Arbeit machen, er macht alles im Hintergrund. Und wenn was Konkretes sich ist, dann ruft er an oder dann schreibt mir. Sobald er angerufen hat, habe ich schon gewusst, okay, irgendwas muss sein, sonst meldet er sich ja nicht. Er lässt mich in Ruhe. Und dann hat er mir von Schalke erzählt. Mhm. Sobald Schalke gefallen ist, mir ist schon klar, wer Schalke ist, mir ist schon klar, was Schalke ist und wie groß dieser Verein ist. Mhm. Hat es einfach sofort was gemacht mit mir. Es gab ja ein paar andere Sachen, unter anderem sehr, sehr konkret. Also wäre Schalke nicht gekommen, wäre ich hundertprozentig in der Championship geblieben. Aber sobald man einmal mit Schalke in Berührung kommt, das sage ich, glaube ich, jetzt zum 5. oder 6. Mal, dann passiert einfach was mit einem. Es zieht dich in deinen Bann. Und dann wurde es immer konkreter. Und je konkreter es wurde, desto mehr habe ich mich mit Schalke beschäftigt. Desto mehr habe ich mich mit den 2 Saisonen beschäftigt. Und da wurde mir relativ rasch klar, das ist vielleicht die größte Aufgabe im deutschen Fußball, aber es ist vielleicht die reizvollste Aufgabe im deutschen Fußball. Weil auf der einen Seite siehst du die 2 Saisonen, und du brauchst da sehr, sehr wenig Zeit, um zu analysieren. Aber ich sehe immer die Möglichkeit. Ich sehe immer das Potenzial. Mhm. Ich sehe immer, wie man Dinge herausholen kann, wie man Dinge maximieren kann. Und ich habe einfach diese Wucht erkannt. Und meine erste Reaktion, intuitiv und instinktiv, ich mache es, die hat sich nur, ja, die wurde kräftiger, die wurde klarer mit jedem Tag. Und ich habe keine Sekunde gezögert und keine Sekunde bereut, mich auf dieses Abenteuer eingelassen zu haben.
Abschließend, wie stolz bist du denn, dass du durch deinen Weg, deinen Eltern, sowas Großes zurückgeben konntest?
Unglaublich stolz, unglaublich demütig, unglaublich zufrieden, unglaublich dankbar. Ich werde den Moment nie vergessen, wo mein Vater das erste Mal in der Veltins Arena war Und wir gehen dann raus und er betritt das erste Mal die Veltins-Arena. Und der Blick in seinen Augen, dieser Stolz, dieser Augen voller Tränen, aber nicht aus Traurigkeit, sondern aus Stolz, aus der Sohn hat etwas aus sich gemacht, diesen ganzen Opfer die letzten 30, 35 Jahre, das ist unbezahlbar. Mhm. Das ist mehr wert wie jede Schlagzeile, das ist mehr wert wie jeder Sieg. Das bleibt ein Leben lang. Und ich habe einfach gemerkt, in diesem Moment, mein Vater ist erfüllt. Und das macht mich dann sehr, sehr glücklich.
Miron, bevor wir jetzt gleich zu unserer Challenge kommen, am Ende noch, wer ist der berühmteste Kontakt in deiner Telefonliste? Wen rufen wir an?
Ich habe ein paar High-Roller in meinem Kontaktbuch, aber es gibt eine Regel hier in der Kabine.
Ich wusste, dass das kommt.
Absolutes Handyverbot und ich muss ein Vorbild sein.
Ja, da kann ich leider nichts gegen sagen. Gut. Dann kommen wir zu unserer Challenge.
Gerne.
Ähnlich hat sich übrigens Joachim Löw auch mal geäußert, der gesagt hat, ich habe aus Respekt, weil wir das Interview gemacht haben, packe ich ja kein Handy an, damit mich keiner stört. Mhm. Auch dagegen konnte ich leider nichts sagen.
Guter Mann.
Ja? Challenge. Wir machen, würde ich sagen, klick, klack, kluck. Nur Schere, Stein, Papier. Ja? Der bis eins.
Also, one shot, one kill.
One shot, one kill.
Okay.
Der Verlierer muss wie immer Foto inklusive des Textes auf Instagram posten und der Gewinner bestimmt. Deal?
Deal.
Okay.
Aber es ist Heimspiel für mich, wir sind zu Hause in der Macht, okay?
Okay. Schere, Stein, Papier.
Habt ihr gesagt? Habt ihr gesagt? Eins und Schalke. Defensiv nicht zugelassen wieder.
Defensiv ist jetzt wieder frei.
Stabil.
Dann,
ne? Ja. Nur auswärts. Auswärts.
Ja, Miron, vielen, vielen Dank, dass du mir heute deine Geschichte erzählt hast. Wirklich meinen allergrößten Respekt für diese Geschichte und auf all das, was noch kommen wird.
Ich danke dir. Bis bald.